Herzlich willkommen zu Female Business, der Nushu Podcast. Von Female Leadership über Karriereplanung, New Work oder Women in Tech. Im Gespräch mit Role Models ergründen wir Best Practices für dich direkt aus der Praxis. Mit deiner Podcast-Hostin Maddie Schütten.
Diesmal bei mir zu Gast ist Dr. Med Katharina Hamm. Katharina ist Oberärztin an einem großen Herzzentrum und arbeitet seit mehr als 15 Jahren als Kardiologin und Notfallmedizinerin. Sie ist zudem Expertin für Gendermedizin mit dem Schwerpunkt Menopause und Sportkardiologie. Ich freue mich sehr, Sie heute bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Liebe Katharina, ich freue mich sehr, dich heute hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du bei uns bist. Erzähl mal, wo erwischen wir dich gerade?
Ich sitze zu Hause in meinem Arbeitszimmer und trinke gemütlich eine Tasse Kaffee.
Das finde ich vorbildlich. Dazu gleich. Aber erzähl mal, wo ist denn dein Zuhause?
Ich wohne in Bad Nauheim. Das ist eine wunderschöne kleine Kurstadt nördlich von Frankfurt. Ich blicke aus meinem Fenster quasi direkt auf die EZB. Bis nach Frankfurt kann ich schauen, aber habe eine angenehme Entfernung zur Großstadt. Hier lebt es sich sehr gut.
Also es ist so ein wunderbarer Kompromiss zwischen Ruhe und trotzdem nah dran zu sein, am Puls der Zeit, wie man so schön sagt.
Absolut. In einer halben Stunde ist man in Frankfurt, da hat man ja alles, was man braucht.
Tippitoppi.
Außer Flughafen, wenn man irgendwo hin jetten möchte, ist man überall.
Sehr schön. Okay. Katharina, erzähl, wie trinkst du denn deinen Kaffee?
Ich trinke meinen Kaffee tatsächlich. Ich trinke einen Latte Macchiato, ich kann keinen schwarzen Kaffee trinken. Trinke ihn mit Sojamilch. Ja, ich habe immer so Phasen. Aktuell ist Sojamilch. Neulich aber eine Zeit lang Mandelmilch. Jetzt ja. Bin ich wieder auf Sojamilch, weil die einen guten Proteingehalt hat einfach. Deshalb finde ich, habe ich mich jetzt so ein bisschen auf Sojamilch wieder umgestellt.
Aha, dazu dann gleich mehr. Kannst du mir noch kurz sagen, wie Hafermilch in diesem Vergleich abschließt?
Ja, eher weniger Protein.
Eher weniger, ne?
Ja.
Ich habe es vermutet, aber ich mag sie nun mal am liebsten. Verdammt.
Ich finde auch, also Hafermilch ist nicht so schlecht, wie ihr ruft. Die wird ja gerade, ist ja so ein Hafermilch-Bashing überall.
Voll, ja.
Ich denke mir dann immer, Leute, davon trinkt man ja höchstens 2 bis 3 Tassen pro Tag und es ist ja kein Grundnahrungsmittel, somit entspannt euch und ich sage immer jedem, er soll bitte sein Hafermilch, Latte, Cappuccino, was auch immer, einfach genießen und sich nicht so viel verrückt machen.
Jetzt hast du mich schon sehr glücklich gemacht, Katharina. Vielen, vielen Dank. Sehr schön. Klasse. Es ist Donnerstag, 14.07 Uhr, wenn wir sprechen. Erzähl mal, wie sah denn dein bisheriger Tag aus?
Da ich donnerstags meinen Kliniks-arbeitsfreien Tag habe und nicht arbeiten muss, ist Donnerstag immer so mein Erledigungs- und Sporttag. Ich bin heute Morgen schon eine Runde laufen gewesen und habe gerade mal, welchen Podcast ich gehört habe, heute Morgen beim Laufen mich vorbereiten und habe eine Runde Sport gemacht und dann habe ich Sachen gemacht, die man halt sonst so macht. Ich war einkaufen, habe E-Mails beantwortet und mich auf einen Vortrag vorbereitet, den ich übermorgen auf einem relativ großen Herzkongress halten muss.
Aha, ein Fachvortrag sozusagen.
Genau, ja, vor Kollegen quasi, ja.
Kurze Frage dazu, muss man diesen Begriff Kollegen an dieser Stelle gendern oder präsentierst du vor einem, ja, in erster Linie männlichen Klientel? Ich habe das Gefühl, als wäre gerade die Kardiologie noch relativ fest in Männerhand, oder
ja,
bin ich da falsch?
Ich lebe tatsächlich in einer extrem männerdominierten Welt. Die Kardiologie, wir haben da zwar schon relativ viele Frauen, aber gerade Frauen in höheren Positionen, sprich Oberarzt- oder Chefarztpositionen, findet man in Deutschland so gut wie gar nicht. Wir haben null Frauen in Führungspositionen, an Lehrstühlen für also Ordinarien gibt es keine weibliche Frau in der Kardiologie. Und auch in der interventionellen Kardiologie, ich mache auch viele Eingriffe am Herzen, da gibt es, glaube ich, also vor ein paar Jahren waren es 10 oder 14% Frauenanteil in der interventionellen Kardiologie. Also ich bin gewohnt, von sehr vielen Männern und Alpha-Männchen umgeben zu sein. Freue mich aber, dass es langsam ein bisschen mehr Frauen werden. Und es werden auf dem Kongress auch Frauen sein. Aber tatsächlich ist es immer alles noch etwas männerlastig.
Umso wichtiger, dass du deine Perspektive einbringst. Wir sprechen auch gleich über dein Buch. Aber ich würde jetzt gerne noch mal wissen, wenn du auch gerade sagst, Kardiologie nach wie vor männlich besetzt in erster Linie. Wie kam es denn dazu, dass du heute machst, was du machst? Also gerade der Mangel an Vorbildern, sagt man ja immer wieder, ne, erschwert es dann auch, ja, weibliche Karrieremöglichkeiten auszuloten für uns Frauen.
Ja, total. Und eigentlich wollte ich das nie machen, was ich jetzt mache, wie das so oft ist im Leben. Ich habe eigentlich angefangen, Medizin zu studieren damals, weil ich total, also ich habe mehr oder weniger Leistungssport gemacht. Ich hatte einen Bruder, der leistungssportmäßig Fahrrad gefahren ist und sich ständig Knochenbrüche zugezogen hat. Und deshalb wollte ich eigentlich so Orthopädie-Sportmedizin machen, einfach so aus familiären Gründen, weil ich kann ich vielleicht so gut helfen, ja. Und dann habe ich aber dann, das, ich habe im Jahr 2000 angefangen, Medizin zu studieren. Dann habe ich mein erstes Praktikum 2002 in der Unfallchirurgie gemacht, weil ja Unfallchirurgie und Orthopädie sind gemeinsam. Da war ich zarte 21, glaube ich, mich als blondes kleines Mädchen gefühlt da hingelaufen und es war so krass männerdominiert und wenn ich im OP stand, dann haben die einen angeguckt so nach dem Motto, ja, und diese schönen Augen begleiten. Also, es war wirklich ein bisschen diskriminierend, muss man heutzutage würde das gar nicht mehr gehen, aber damals war das noch nicht so und ich dachte, die sind alles so Haudegen und die sind so, ich kam mir so falsch davor, dass ich dachte, ich finde das Fach an sich zwar spannend, aber dann dachte ich, ich kann das nicht machen, das schaffe ich nicht.
Die Chirurgie jetzt insbesondere.
Ja, die Unfallchirurgie, genau. Ja, und dann eigentlich während meines praktischen Jahres, also im letzten Ausbildungsjahr während des Studiums, da war ich in Regensburg und durfte mit einem Oberarzt, der hat mich mitgenommen ins Herzkatheterlabor und dann haben wir zusammen eine Frau mit einem Herzinfarkt behandelt. Ich durfte daneben stehen und ich war so begeistert von diesem, von dem Herz und dass man doch auch irgendwas manuell machen konnte, weil mir war klar, ich will irgendwas Operatives, so Halboperatives wenigstens machen. Ich will nicht nur sprechen, ich möchte auch irgendwie nicht Eingriffe machen. Und
also das Handwerk dahinter.
Irgendwas Handwerkliches, das hat mir eigentlich schon immer. Und naja, und dann ab dem Zeitpunkt wusste ich, ich möchte Kardiologie machen, auch gern diese interventionelle Kardiologie. Habe dann aber auch erst mal 3 Jahre allgemeine Innere gemacht. Damals hat man keine Stelle sofort bekommen, wie heutzutage, wenn man sich irgendwo in der als Arzt bewirbt ist, kriegt man ja fast alles, was man möchte, wenn man seinen Namen korrekt schreiben kann und einigermaßen Abschluss hat. Das war früher alles etwas schwieriger. Naja, letztendlich bin ich dann nach 3 Jahren Innere in der Kardiologie gelandet, da wo ich hin wollte und habe mich dann durchgeboxt, muss ich sagen. Da musste man schon viel einstecken, um dahin zu kommen, wo man hinkommen wollte, weil der Weg ist nicht einfach und ist holprig, weil einfach da viele Männer sind, die in diesem Herzkatheterlabor arbeiten. Das war es wirklich sehr, sehr männlich dominiert, aber ich hatte, wie das immer so ist, ich hatte eine Mentorin, meine damalige Oberärztin, die Claudia, die eine absolute Herzensmensch ist und auch Mutter von Kindern und die hat das trotzdem alles hinbekommen. An die habe ich mich gehängt und habe gesagt, wie hast du das gemacht, was muss ich machen, damit ich das auch irgendwie so hinkriege. Und letztendlich ist es wahrscheinlich auch ihr mit zu verdanken, dass ich da nicht aufgegeben habe und man gesagt habe, komm, ich gehe jetzt hier raus und hör auf mit.
Also hattest du doch eine Mentorin mit Claudia gefunden?
Und ja, die ist dann leider relativ zügig weggegangen, aber ich habe mich dann da einfach, ich war dann irgendwie drin und manchmal gibt es dann auch Zufälle, dann konnte ich das auch relativ gut, habe mich da nicht doof angestellt.
Warst dann selbstbewusster wahrscheinlich?
Genau, dann bist du ein bisschen selbstbewusster. Dann, wie das immer ist, dann ist eine Dynamik in so Kliniken natürlich auch mal, dann geht einer weg, wird Chef, nimmt 5 Leute mit und dann stehen halt auf einmal nur noch 3 da, die es können und dann bist du auf einmal, na, dann machst du natürlich und dann ist auch egal, ob du weiblich oder männlich bist, du kannst die Eingriffe alle machen und dann wirst du irgendwie selbstbewusster und wächst da in deine Rolle rein. Und aber natürlich ist das auch wieder schwierig, weil so wie du schwanger bist, bist du raus aus dem Job, weil du mit der Röntgenstrahlung, du stehst jeden Tag 10 Kilo Bleischürze am Tisch in Röntgenstrahlung, das darfst du nicht machen, wenn du schwanger bist, dann bist du halt ein Jahr weg, dann hast du noch ein halbes Jahr mindestens wahrscheinlich dein Kind zu Hause, also eigentlich bist du dann 1 bis 2 Jahre raus und dann überholen dich natürlich wieder alle anderen Kollegen. Und dann kommst du wieder und denkst dir, was ist denn jetzt hier passiert? Und dann ist es natürlich auch schwierig, wieder reinzufinden. Deshalb ist die, ich sag mal, das ist so eine Leaky Pipeline bei uns auch so ein bisschen. Deshalb bekommen die Frauen dann oft raus, weil dann werden sie halt, weil sie Teilzeitmutti sind, auf Station lieber geschickt. Und dann ist es schwierig, die halt noch im OP, also im Herzkatheterlabor einzusetzen. Da gibt's viele Hürden, die wir versuchen, aber gerade alle so ein bisschen den Frauen zu nehmen, weil es einfach 70% der Medizinstudierenden sind weiblich, also somit.
Ja. Du hast gerade so ein paar Sachen gesagt, die mich auf der einen Seite zum Schmunzeln gebracht haben, auf der anderen Seite möchte ich da nochmal tiefer reingehen. Du hast gesagt, Claudia war oder ist ein Herzensmensch, passt ja wunderbar zu deinem Thema. Erzähl mal, was begeistert dich denn so am Herz?
Am Herz jetzt selber, meinst du?
Ja, am Organ.
Ja, es ist, ich finde, es ist einfach so, es ist ja nicht groß, ne? Das ist ja wie so eine große Avocado, sage ich immer, oder eine große Mango, 250 Gramm bis 350 Gramm, aber so stark, dieser Muskel, dass er dich daneben lang am Leben hält, aber dann auch wieder so verletzlich, weil der Verschluss von so einem Millimeter Gefäß, was das Herz versorgt, von der Herzschlagader, wenn das zu ist, dann bleibt das stehen, ne? Also es ist irgendwie... Ich finde das total faszinierend und obwohl das so klein ist, ist es total komplex. Ich meine, der Fachbereich der Kardiologie besteht ja nicht nur aus dem, was ich mache, sondern aus ganz vielen anderen Bereichen. Es gibt noch die Elektriker, die nur für die ganzen Herzrhythmusstörungen zuständig sind. Da soll es nicht despektierlich klingen, aber ich sage immer Elektriker, kriege ich immer Ärger von meinen Kollegen. Das sind die, die sich mit dem Herzrhythmus und Herzrhythmusstörungen beschäftigen. Es gibt so viele Teilbereiche wieder, obwohl es eigentlich nur so ein kleines Organ ist, aber es ist komplex und es ist ja stark, unglaublich stark, aber wieder auch super verletzlich und fragil. Mhm.
Ja, es ist schön, dass du das so sagst, dass auch so diese Ambiguität des Organs dich scheinbar gereizt hat, ne?
Ja, total. Und ich war so begeistert, als dann diese Frau, ich wirklich, es war halt auch eine Frau mit Herzinfarkt, kam rein und die war, naja, das Leben hing so ein bisschen am seidenen Faden, da ging es überhaupt nicht gut, ne? Also die hatte eigentlich kaum noch irgendwie Blutdruck und dann haben wir dieses Gefäß oder hat der das Gefäß aufgemacht und dann sprach sie wieder und war wieder durchblutet und alles war wieder gut und ich dachte, unglaublich. Also ich dachte, war total fasziniert, dass das irgendwie, dass man sie retten konnte mit so einem Eingriff und besser wäre es natürlich noch gewesen, man hätte den Herzinfarkt komplett verhindert, der wäre nie passiert, sie wäre nie herzkrank geworden, das ist ja auch so ein bisschen das Motto meines Buches, dass man da gar nicht erst solche Schicksale in der Klinik sieht, aber das hat mich irgendwie total fasziniert und das ist so ein bisschen wie, man geht mit einem gebrochenen Arm in die Klinik und dann kriegt man da irgendwie eine Scheibe rein oder irgendwie eine Schraube reingedreht und dann ist der Knochen wieder, wächst er wieder zusammen und so ist es so ein bisschen, die kommen mit einem Herzinfarkt, man setzt da den Stent und man hat die dann auch irgendwie gerettet oder irgendwie wieder nicht wieder heile gemacht, so ein bisschen, man hat irgendwas und kann helfen.
Ja, ganz spannend, was du erzählst. Ich habe nochmal eine Klammer aufgemacht vorhin und zwar hast du eben erzählt auch von dem Gegenwind und dann auch von der Situation, dann gibt es einen Personalwechsel und die Chefin, okay, der Chef nimmt dann dementsprechend auch Personal mit und auf einmal steht man da und wird natürlich auch in eine verantwortungsvolle Rolle geworfen irgendwie. So kommt es mir so zumindest vor, wenn du erzählst, ne? Ohne jetzt auch so die mega Anleitung zu haben und ich habe eine sehr enge Freundin, ist für mich eins der größten Vorbilder, die ich jemals hatte. Und sie ist eine der ersten Chefärzte in Deutschland, mittlerweile fast 98. Und für mich einfach ein Vorbild hinsichtlich ihrer Menschenfreundschaft und ja, Aufopferungsfähigkeit auch, ne? Und sie beklagt, wir sprechen häufig über das Berufsbild und auch das Berufsethos von Ärztinnen und Ärzten. Und sie beklagt, dass der Berufsethos sich so gewandelt hat, ne? Dass der Mensch immer weniger im Fokus steht. Wie empfindest du das? Gerade auch, wenn du so erzählst von der internen Politik, da spielen ja dann noch ganz viele andere Dinge eine Rolle.
Ja, das ist tatsächlich schade. Ich meine, ich bin jetzt ja auch seit fast 20 Jahren im und ich merke, dass sich wirklich vieles gewandelt hat. Also alleine früher, wenn du als Arzt zur Visite ins Zimmer gegangen bist, dann haben die Patienten, sind aufgesprungen, haben sich nochmal quasi die Haare gemacht und saßen da und waren total gebannt, ne? Heute kommst du zur Visite ins Zimmer rein und bist froh, wenn sie das Handy mal weglegen, wenn du mit ihnen sprechen möchtest. Das ist das eine. Zum anderen sind leider inzwischen halt viele Kliniken werden nicht mehr von Ärzten geleitet, sondern von BWLern, die das alles nach Wirtschaftlichkeit auslegen. Das sind Wirtschaftsbetriebe und da werden dann oft Entscheidungen getroffen, die man selber nicht so gut findet. Und es sind leider auch häufig dann Menschen in den Positionen, die entscheiden über Klinik, Personal und wie was läuft, die gar keine Ahnung von, also die laufen ja nicht den ganzen Tag mit und sehen, was wir da machen, ja. Und das ist schon, muss ich sagen, sehr schwierig. Dann hört man oft mal diesen Satz, naja, es ist ja sowieso jeder ersetzbar. Dann denke ich mir so, nee, es ist einfach irgendwie nicht jeder ersetzbar. Und find doch heutzutage noch mal motivierte Leute, die bereit sind, sich für diesen Beruf aufzuopfern. Weil also als ich angefangen habe zu arbeiten, ich habe geackert ohne Ende. Aber damals gab es das mit Arbeitsschutzgesetz alles auch noch nicht so. Ich habe Ich bin dann oft, das darf man gar nicht sagen, wahrscheinlich bin ich
abends. Raus. Das ist immer die besonders spannende Sache.
Ich abends auf dem Dienst, bin ich auf die Rettungswache gefahren, habe dann noch nachts bin ich als Notärztin gefahren und bin morgens wieder zum Dienst, weil ich fand das total toll, weil mir das so Spaß gemacht hat. Ich habe meinen Beruf geliebt, also ich liebe den immer noch, aber, und das ist auch so ein bisschen was mir heute so ein bisschen beim Nachwuchs fehlt. Die kommen halt hin und sitzen dann da und sagen, ja, die haben erstmal Forderungen, Forderungen, was sie alles fordern. Und ich saß damals im Bewerbungsgespräch und habe gedacht, boah, hoffentlich kriege ich diesen Job, wie kann ich mich gut verkaufen? Aber es hat sich so ein bisschen, alles so ein bisschen geändert, ne? Von leider auch, also ich denke, viele Ärzte machen das wirklich, den Beruf, mit sehr viel Herzblut und mit sehr viel Engagement, weil, ich meine, reich werden kannst du mit Medizin nicht, ne? Uns geht's gut, man kann nicht klagen, aber es ist nicht so, dass man jetzt wie in der freien Wirtschaft da total vermögend wird als Arzt und dafür, was man da leistet. Ich sage immer, wenn ich nachts vom Rufdienst nach Hause komme und hier keiner ist zu Hause und ich meinen Schlüssel vergessen habe, ich habe da in der Klinik jemanden gerettet, einen Stent gesetzt und so eine ECMO implantiert, so eine Maschine, die das Herz so ein bisschen in den Herzkreislauf ersetzt und das bringt der Klinik total viel Geld, ja. Ich kriege dafür jetzt mal so ungefähr, kann jetzt hier keine Zahlen nennen, aber wenn ich dann nach Hause kommen würde und den Hausschlüssel vergessen hätte, einen Schlüsseldunst riefen würde und der nimmt dann dafür ja 300 Euro nachts um 4, dann habe ich Minusgeschäft gemacht. Also dann habe ich nichts verdient in der Nacht, ja. Also es ist ein bisschen, die Relationen sind so ein bisschen verrückt für das, was man da tut. Und wenn man dann noch oft hört von oben, naja, ist ja sowieso jeder ersetzbar, dann kommt jeder halt neu, dann denke ich mir, naja, vielleicht wäre ich nicht ersetzbar gewesen, vielleicht hätte es jemand anders ja nicht hingekriegt oder der Patient wäre verstorben oder also es ist ja schwierig.
Ja, es ist ein sehr komplexes Thema, ne? Wie willst du den Wert eines Menschenlebens bewerten? Kann man das überhaupt?
Nee, kann man ja gar nicht.
Ja, eben. Also was ist angebracht für so einen Eingriff? Das ist ja auch eine wahnsinnig diffizile Frage. Und es geht genau in die Richtung von dem, was du gerade sagst. Sie sagt auch, früher war das, der Job war kein Job, das war Berufung.
Ja.
Und ich erlebe ja auch bei ihr mit fast 98, wie häufig sie noch angerufen wird, wie häufig sie konsultiert wird, ne? Freundeskreis, Familie, wo sind die richtigen Experten, weil ja auch so eine gewisse Unsicherheit vorherrscht, jetzt auch aus Sicht der Patienten. Ich kenne natürlich nur die Patientinnen-Sicht, ich bin nun mal eine von diesen BWLerinnen, ne? Und auch da ist eben ganz, ganz viel Verunsicherung. Wer ist denn jetzt der Beste? Wieso sprechen die Ärzte nicht miteinander? Warum gibt es gefühlt keine Übergaben? Und ist interessant, was du erzählst, ne? Und ich glaube, da braucht es garantiert mutige Lösungen, um da voranzudenken. Ob es jetzt die Krankenhausreform ist, wage ich zu bezweifeln. Aber ich glaube, die ist ja jetzt eh wieder auf Eis gelegt. Ne?
Ja. Ja, aber irgendwas muss sich halt ändern. Und es ist, ich habe manchmal selber Angst davor, im Alter krank zu werden, weil ich denke, wer versorgt mich denn dann noch? Ne? Weil finde noch mal motiviertes, gutes Personal. Das ist irgendwie gar nicht mehr so einfach. Und ich lebe da auch irgendwie für. Ich kriege jeden Tag Anfragen von Freundinnen, von,
das glaube ich, genau.
Hier kannst du mal, der hat das, was soll ich machen? Mhm. Aber das ist auch okay, ne? Ich sage immer, wenn ich für jeden, den ich mal so nebenbei irgendwie einen Rat gebe, 5 Euro nehmen würde, dann müsste ich nicht mehr nebenbei arbeiten. Dann hätte ich irgendwie genug Geld jeden Monat, weil man ständig irgendwie davon begleitet wird. Auch heute Morgen rief ich meine Nachbarin an, die meine Tochter mit zur Schule genommen hat. Und jetzt meinte ich, habe hier so ein komisches Stechen. Was soll ich denn machen? Man ist irgendwie immer, das macht man aber auch gerne. Ich habe das so das Gefühl, das ist auch mein, das ist meine Berufung. Ne? Das ist mein demokratischer Eid, den ich geschworen habe. Und ich nehme das auch ernst und ich hoffe, dass die Generationen, die nachwachsen, nämlich auch noch so ein bisschen so sind und das auch weiterhin mit Passion und Herzblut machen. Weiß aber nicht, ob das Kriterium einfach nur 1,0er Abi das beste Auswahlkriterium für Medizinstudierende ist.
Mit Sicherheit nicht. Und du hast so viele so schöne Herzblut, Herzensmenschen. Also genau diese Faktoren, die ja immer wichtiger werden. Empathie, all diese Themen werden ja immer wichtiger. Wobei ich von meiner Oma, meiner Nennoma eben auch gelernt habe, das fand ich ganz interessant. Sie sagte, ein Arzt muss nicht nett sein. Ein Arzt muss gut sein.
Ja, das stimmt.
Ein Arzt muss gut sein. Und sie sagte auch, die besten Ärzte sind die zwischen 40 und 50. Die stehen voll im Saft, sind fachlich in der Expertise, ne? Und geben Vollgas. Und das fand ich auch so interessant. Aber diese Differenzierung zwischen, der Arzt muss nicht nett sein, der muss einfach gut sein, war nochmal ganz interessant, weil natürlich ich als Patientin erwarte auch immer, ja, der muss halt top sein auf jeder Ebene, muss das empathisch rüberbringen und so weiter und so fort. Aber ich meine jetzt nichts für ungut, ihr seid ja auch überhaupt nicht in Pädagogik oder Gesprächsführung, werdet ihr auch nicht ausgebildet, oder?
Nee, das wäre mal ganz gut gewesen für ein paar Kollegen, das manchmal auch. Also die
ja, ist ja auch keine einfache Form von Kommunikation. Das ist ja
auch
Kommunikation, die ihr machen müsst, ne?
Ich habe 3 Monate in der Klinik gearbeitet, da ist mir eine Patientin unter den Händen weggestorben. Und dann musste ich das den Angehörigen sagen. Da dachte ich, wie sage ich denen das denn, dass jemand gestorben ist? Das erklärte ja auch keiner. Wie führe ich so ein Gespräch? Ja? Das war an einem Wochenende. Und mein Oberarzt meinte, ja, machen Sie mal, das kriegen Sie schon hin. Also telefonisch hat er gesagt, das kriegen Sie schon hin. Und ich dachte so, okay. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, deshalb ist es wahrscheinlich auch so, dass zwischen 40 und 50 die besten Ärzte sind. Weil,
siehst du das auch so?
Ja, nee, aber das hast du ja eben auch gesagt. Ich glaube, du kannst noch so super Student sein und top Prüfungen gemacht haben. Wirklich, Medizin ist wirklich auch was von der Erfahrung einfach.
Ja.
Es kommt jemand rein und ich kann manchmal schon, wenn die reinkommen, sagen, so ist das. Ne? Also das ist, irgendwie entwickelt man da doch ein Gefühl für und man entwickelt sich auch mit der Gesprächsführung weiter, wenn man kein Coaching hat oder wenn man da nicht, wenn man das nicht gelehrt bekommen hat. Aber ich finde schon, jetzt gerade ist so meine beste Zeit eigentlich zum Arbeiten, weil man irgendwie so ein bisschen, man hat gefühlt alles schon mal gesehen, denkt man immer, dann gibt es noch was schlimmer ist, aber man hat doch schon ein bisschen Erfahrung auf dem Buckel und kann sicher in Dienste gehen und weiß, es wird alles laufen.
Ja, und man kennt sich halt auch jetzt schon gut, ne?
Und man kennt auch seine Grenzen und weiß, also ich hab zum Beispiel, ich war immer so, ich habe immer gewusst, wo ist jetzt meine Grenze und was kann ich. Und wann muss ich Hilfe holen?
Als Vorbild
hat er ja auch als Schwäche ausgelegt. Ja. Ne? Ich kenne da andere Kollegen, die trauen sich ja alles zu von Anfang an. Ich dachte immer, wo haben die dieses unfassbare Ego her? Wohingegen, wenn ich dann hier zum Beispiel damals meine Claudia anrief und sagte, hier kannst du dich mit mir an den Tisch stellen, dann hieß es hintenrum wieder, ja, also guck mal, die kann auch nichts alleine machen und so. Das, wo ich mir denke, ich finde, das ist kein Zeichen von Schwäche, ich finde, das ist ein Zeichen von Stärke, dass
natürlich
man noch jemanden
zu fragen. Natürlich.
Und inzwischen denke ich mir auch, ist mir total egal, was ihr alle sagt. Ja. Das ist ja, also man selber muss damit zufrieden sein.
Ja, weißt du, Katharina, das Lustige finde ich ja, wenn man dann sich einfach, wenn man sich nicht scheut und die Fragen stellt, meistens haben die anderen auch keine Antwort.
Nee.
Weißt du, das finde ich dann immer so.
Also die verkaufen sich und die haben ein mega Ego und so souverän, dass ich da stehe und wirklich mit den Ohren schlackern und denke, ey, krass.
Ja. Ja, genau, krass. Wieso habe ich mich eigentlich so gescheut? Das ist jetzt ein wichtiger Lernmoment für alle offensichtlich, ne?
Ja.
Ja, weißt du, Katharina, in Vorbereitung dieses Podcasts und dieses Gesprächs habe ich mir nämlich auch die Frage gestellt. Du hast ja über herzgesunde oder einen herzgesunden Lebensstil geschrieben, mit Blick auf uns Frauen, ne? Fokus Frauenherz. Du hast einen 10-Punkte-Plan erarbeitet. Das ist ja wirklich super ausführlich. Aber ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, ob das nicht auch ein Symptom unseres, maroden Gesundheitssystems sein kann, wenn sozusagen die Ärztin jetzt zu dieser Form von, auch Bildung greift, ne? Also, dass es eben massentauglicher wird, ne? Weil dir im Alltag einfach gar nicht die Zeit bleibt, deine Patientinnen und Patienten, in Ruhe aufzuklären. Oder liege ich da voll falsch, weil du die Menschen, die ja jetzt noch gesund sind, nicht zu Gesicht bekommst, ist natürlich die Gegenthese, ne?
Ja und nein. Also ich sehe ja in der Klinik wirklich, sage ich immer, sehe ich, wenn das Kind ist dann schon im Brunnen gefallen, ne?
Genau.
Wenn wir stehen und einen Herzinfarkt haben mit 40, denke ich mir echt total am Mist. Ja. Warum hat mit 20 oder 25 niemand gecheckt, dass du hohe Cholesterinwerte familiär hast oder irgendwas, ne? Oder warum hat dir jemand gesagt, dass Rauchen irgendwie schlecht ist für die Gefäße? Das ist auch so ein bisschen der Grund. Ich werde ja eine eigene Praxis eröffnen, weil ich mich auch ein bisschen mehr tatsächlich auf die präventive Medizin fokussiere.
Nice, Katharina, Glückwunsch. Machst du einen Schritt ins Unternehmertum?
Ja, tatsächlich. Es ist, deshalb kommt es ganz passend hier. Es ist ein sehr großer Schritt, weil ich ja 25 Jahre Klinik habe und aber irgendwie denke, es muss jetzt irgendwie auch mal was anderes passieren. Da war so der Buch, der ist das erste Schritt dazu. Und ich habe halt auf Social Media schon immer so ein bisschen aufgeklärt über Herzgesundheit, aber für viele geht das halt irgendwie immer nur so nach Rheumadecke, ne? Irgendwie so, das ist was ganz Altes. Und dann denke ich mir, boah, das ist, aber eigentlich ist es, das ist Longevity, ne? Also Longevity ist gerade in aller Munde, aber Langlebigkeit gibt's gar nicht ohne Herzgesundheit. Das geht alles ineinander über. Und ich sehe das ja in der Klinik. Wir haben da kaum Zeit, über so Lifestyle-Tipps aufzuklären oder irgendwas. Wenn die gehen, dann steht im Arztbrief die Medikamente drin. Da steht aber nie drin, bitte machen Sie dreimal pro Woche 30 Minuten Ausdauersport, zweimal pro Woche Krafttraining. Denken Sie daran, nicht so viel Salz. Vielleicht könnten Sie ein Kaliumsalz nehmen und so weiter. Das steht da natürlich alles überhaupt nicht drin in den Arztbriefen. Und wenn ich hier auf Social Media Tipps gebe und sage, ich, keine Ahnung, probiert mal weniger Salz und nehmt mal das, und dann gehen die zu ihrem Hausarzt und dann sagt der, ja, wo haben sie das denn her? Da habe ich auch keine Zeit, mit ihnen jetzt drüber zu reden. Das ist halt, im Alltag haben die meisten Ärzte zu wenig Zeit, um mit dem Patienten über solche Sachen zu reden. Aber das ist so unfassbar wichtig. Und deshalb habe ich auch aus wirklich vielen Fragen, die mir oft gestellt werden, die habe ich alle so ein bisschen mit in das Buch eingearbeitet, weil ich dachte, ich erkläre euch das jetzt mal alles und dann alle Fragen werden beantwortet eigentlich in diesem Buch. Wir haben ein gutes Rundumwissen, weil ich glaube, man muss sich einfach selber drum kümmern, um zu deiner Frage so ein bisschen zurückzukommen.
Ja, oder es ist so.
Gesundheit einfach selber in die Hand nehmen. Ja. Und man kann noch so über das Gesundheitssystem schimpfen. Unser Gesundheitssystem hat seine Schwachstellen, aber leider wird halt Prävention, wird total klein geschrieben, weil einfach lange Gespräche mit dem Patienten, die bringen dir gar nichts als Arzt. Die kriegst du 6,50 Euro für oder irgend sowas. Ne? Aber wenn du einen Stent implantierst in der Klinik, sagen wir mal, keine Ahnung, pauschal kriegst du 300, 500, was weiß ich, wie viel Euro. Also das ist, es wird
viel besser, im Verhältnis.
Ja, es wird viel besser vergütet, wenn du was machst, wenn er schon krank ist. Und das schreibe ich auch so ein bisschen in meiner Einleitung. Warum findet nicht schon in Kindergärten so eine Schulung statt, was gesund ist und was nicht gesund ist? Warum gibt's so gruseliges Essen in Kantinen, bis es jetzt wieder, wir waren Skifahren in der Schweiz über Silvester, und wenn du da auf diese Raststätten gehst, das sieht alles appetitlich und frisch und gut aus, geh mal hier an die ganzen Autobahnraststätten, das sieht alles, ist alles doch sehr fleischlastig, muss man sagen. Total. Also da müsste einfach schon ein großer Wandel stattfinden und jeder muss sich so ein bisschen seine eigene Nase greifen, weil letztendlich bist du selber die für deine Gesundheit verantwortlich ist, und es schimpfen dann immer alle viele auf Ärzte und so weiter, aber man kann selber wirklich viel machen, und natürlich ist es optimal, wenn man dann noch einen super Arzt an seiner Seite hat, einen super Hausarzt, der einen ernst nimmt, der gut fortgebildet ist, sich regelmäßig weiterbildet und dich begleitet durch dein Leben. Das wäre natürlich die allerbeste Kombination.
Ja, wie so ein Sparringspartner dann eigentlich eher, ne? Also dass die Rolle des Arztes oder der Ärztin in der Rolle sich vielleicht eher in eine coachende, begleitende Sparringspartnerrolle verwandelt. Also jetzt gar nicht mal nur sozusagen eingreifen muss, ne, weil das heißt ja auch, die Gesundheit ist schon gefährdet, ne, oder da gibt's, aber, ne, dass man diese Themen einfach auch mal so besprechen kann.
Ja,
was empfehlen Sie denn?
Halt, dafür ist einfach bei uns in der Klinik, das ist oft, also die gehen ja auch oft nach Hause mit den Briefen, und dann haben die ja auch gar keine Ahnung, für was die Medikamente zum Teil sind. Manche sind überhaupt nicht interessiert und wollen es nicht wissen, ja, und, aber ich, eigentlich müsste man sich viel länger Zeit dafür nehmen, und leider bekommen sie dann auch nicht selten die Fragen dann auch nicht im Gespräch im Hausarzt erklärt, will ich jetzt nicht alle super gute Hausärzte, wirklich. Also, aber da gibt's halt wie bei Juristen, wie bei BWLern, es gibt halt bessere und gibt halt schlechtere. Und das ist halt, es muss ja auch passen manchmal einfach so ein bisschen zwischenmenschlich, ne?
Na klar. Und das ist auch die Frage der einfachen Sprache. Also das finde ich immer so erstaunlich. Mittlerweile gehe ich echt vorbereitet, wenn ich zum Arzt gehe. Ich habe eine chronische Migräne beispielsweise. Ich gehe mittlerweile immer total gut vorbereitet. Ich track meinen Kopf mit irgendwelchen Apps. Ich schreibe meine Fragen im Vorfeld auf und versuche dann einfach wirklich mitzuschreiben, ne, damit ich mir das alles merken kann. Zum Teil ist es dann auch komplex, welche Medikamente wann, warum, wieso, ne? Womit kann, so, und ich glaube, diese Form von Vorbereitung, die du auch vorhin angesprochen hast, ne, so dieser Wandel auch im Ansehen des Arztberufes sozusagen, den du dann in der Klinik erlebst, da schaut keiner mehr auf von den Patientinnen und Patienten. Das ist natürlich, Wertschätzung geht in beide Richtungen, ne? Und,
ja, total. Ja, wirklich schon manchmal erstaunlich, ja.
Also, ja, ist doch dein Körper, also der von jedem Einzelnen, ne?
So. Und deshalb, wie gesagt, ich will, dass die Patientin gut informiert und aufgeklärt ins Arztgespräch geht. Das steht, glaube ich, auch irgendwo im Buch tatsächlich, also, wie du das tatsächlich...
Nicht vorbildlich.
Dass man einfach... Das Problem ist nur, manche Ärzte mögen das auch nicht, ne? Die wollen...
Ja, das ist immer so dieses Google-Ding, ne?
Ja, die lassen sich nicht gerne da irgendwie belehren von der Patientin und das habe ich gelesen und... dass ich weiß, dass es da auch manchmal, kriege ich oft Rückmeldungen, dass es nicht einfach ist, sowas dann nicht so gut ankommt, dass es dann den Ärzten wohl doch lieber, also jemand total naiven, dem man alles verkaufen kann, vor die Nase zu setzen. Aber ich bin total dafür, gut aufgeklärt zu sein, schlaue Fragen zu stellen und die Fragen müssen beantwortet werden, Punkt, ja. Und das ist, finde ich, auch die Aufgabe vom Arzt oder der Ärztin, dass man die Fragen beantwortet kriegt, die
Aber Katharina, du hast gerade schon gesagt, Patientinnen, also du hast die weibliche Form gewählt. Erzähl mal so ein bisschen, du hast ja auch das Buch geschrieben mit Fokus auf unsere Frauenherzen. Ich vermute, ich weiß auch, warum dem so ist, aber erzähl mal.
Ja, mir ist halt irgendwann aufgefallen, schon vor ein paar Jahren, dass die, wenn ich zu einer Frau mit Herzinfarkt gerufen werde, dass es denen total schlecht geht, dass die häufiger sterben, dass es manchmal auch jüngere Frauen waren und ich mich dann gefragt habe, warum ist das so? Die waren doch offensichtlich, sehen die doch gar nicht herzkrank aus, sie sind nicht dick, die haben nicht geraucht, was ist, da muss doch irgendwas noch dahinter sein. Und dann das war so ein Bauchgefühl und dann... Ja. Irgendwann im Jahr 2018 auf einem Women in Cardiology Symposium eingeladen in Berlin. Und das war wirklich, da waren nur Kardiologinnen, da waren so 50 Frauen eingeladen. Stark. Und waren dann ganz renommierte Professorinnen, unter anderem auch die Frau Professor Regit Zakrosek. Das ist so ein bisschen die Pionierin der Gendermedizin in Deutschland. Und die hat dann so Studiendaten gezeigt, die mein Bauchgefühl bestätigt haben, die ich aber irgendwie nie, ich wusste das gar nicht, dass sowas durch Studien erfasst sind, dass zum Beispiel Frauen eine höhere Sterblichkeit haben nach dem Herzinfarkt. Wir kriegen zwar seltener einen Herzinfarkt, aber unsere 30-Tage-Mortalität, also die Sterblichkeit in den ersten 30 Tagen nach dem Herzinfarkt, ist zum Teil doppelt so hoch, gerade bei den jüngeren Frauen zwischen 40 und 60, als bei den gleich alten Männern, obwohl die Männer ja häufiger einen Herzinfarkt kriegen. Oder auch zum Beispiel so Sachen wie, wenn eine Frau mit Herzinfarkt behandelt, hat sie ein besseres Outcome, besseren Krankheitsverlauf und stirbt seltener, als wenn die Frau von einem Mann, männlichen Arzt, behandelt wird und so. Also es waren so lauter total interessante Themen.
Auch schreckliche Themen, ne?
Ja, und da habe ich gedacht, also da muss ich jetzt irgendwie mehr drüber erfahren und bin dann zurückgekommen und habe das meinen Kollegen erzählt und die alle so, ey, du bist total die Emanze geworden, da sage ich nicht, bin
wow, geworden. Das ist doch eine ganz normale fachliche Frage, was hat das
denn mit dem Ganzen zu tun? Ja, ich finde das total spannend, ist euch das auch schon mal aufgefallen? Ja, nee. Ja. Naja, und dann habe ich letztendlich noch in der Schweiz so ein Gendermedizinstudium nebenbei gemacht, das habe ich vor 2 Jahren abgeschlossen, weil ich da einfach nochmal diese ganzen geschlechterspezifischen Unterschiede bei verschiedenen Erkrankungen, nicht nur Herzerkrankungen, ein Jahr lang waren das so Seminare, einmal pro Monat, 2,5 Tage lang und das hat mir wirklich, das hat nochmal so mein Wissen einfach vertieft und dann dachte ich, also irgendwie habe ich dann auch gelernt zum Beispiel, dass es bei den Frauen andere Risikofaktoren gibt, nicht nur diese klassischen Big Five, die ich ja auch im Buch aufzähle, wie Bluthochdruck, hohes Cholesterin, Rauchen, Diabetes, Übergewicht, sondern dass bei Frauen eben alles, was so in dieser reproduktiven Phase, das ist ja quasi der Zeitpunkt zwischen unserer ersten Regelblutung und Menopause, alles, was da so passieren kann oder passiert, kann unser Risiko für Herzerkrankungen beeinflussen. Zum Beispiel das Alter der ersten Regelblutung, wenn das sehr früh ist, wissen wir, dass es häufiger assoziiert ist mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen im späteren Alter. Oder wenn Schwangerschaftserkrankungen auftreten, sprich Schwangerschaftsdiabetes, Schwangerschaftsbluthochdruck, die sind oft weg, so wie das Kind geboren ist, verschwinden diese Erkrankungen wieder, aber die hinterlassen so einen unsichtbaren Schleier auf deinen Gefäßen, sage ich immer. Und die kommen dann im mittleren Lebensalter zwischen 45 und 60, kriegen die häufiger nochmal Bluthochdruck, Diabetes oder auch dann wirklich Herzinfarkte und so weiter. Also es gibt bei Frauen einfach noch mehrere Sachen, die man beachten muss. Mhm. Nicht zuletzt dann natürlich die Phase des Umbruchs, der Peri und dann die Postmenopause, wo sich vieles im weiblichen Körper umstellt und letztendlich auch unser Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen nochmal deutlich erhöht, weil wir haben eigentlich als Frau
vor der Menopause ein relativ niedriges Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Weil du schreibst bis 40 so ungefähr, ne?
Mhm. Ja, so eigentlich bis nach der Menopause, solange wir halt so hohe Östrogenspiegel im Blut haben, weil ich sage immer, das ist unser Slow-Aging-Hero, der unsere Gefäße weich und geschmeidig hält und halt auch andere Sachen noch beeinflusst, die das Herzrisiko beeinflussen.
Mhm. Ich habe auch mal gelesen, dass die Wahrscheinlichkeit, also du hast jetzt gesagt, wenn man von Ärzten behandelt wird als Frau mit einem Herzinfarkt, sinkt das Risiko. Ich habe aber auch mal gelesen, dass Frauen in der Notaufnahme häufiger abgesprochen wird, dass es wirklich sowas
Schwerwiegendes wie
genau.
Seltener Schmerzmittel auch, ne?
Ja, total krass. Und das fand ich nämlich richtig spannend. Und die Symptome für einen Herzinfarkt sind bei Männern und Frauen auch ziemlich unterschiedlich. Kannst du dazu noch mal ein bisschen was erzählen? Ist ja doch wichtig, das zu wissen.
Das ist super wichtig zu wissen. Und das geht ja eigentlich auch schon in den letzten Jahren immer so ganz gut durch die Presse, dass es da andere Symptome gibt. Also man muss immer wissen, so der Leitschmerz, wie wir das gelehrt bekommen, auch im Medizinstudium, ist der Druckschmerz auf der linken Brust, so ein bisschen als säße da irgendwie ein Elefant drauf oder zieht jemand den Gürtel rum mit Ausstrahlung im linken Arm, oft auch noch in den Kiefer. So, das ist eigentlich so das klassische Herzinfarkt-Symptom. Nun ist es so, dass Frauen auch diesen Schmerz haben, aber der ist bei denen oft nicht so im Vordergrund stehen, weil Frauen häufig noch viele andere Symptome haben und das so ganz diffuse Symptome sind wie Übelkeit, Kopfschmerzen, Erbrechen, Luftnot, so dass, weil man die dann fragt, die Frauen, ja, hatten sie auch hier so einen Druckschmerz? Ja, den habe ich auch, aber mir ist eigentlich nur total übel und der Kopfschmerz und das verleitet natürlich, Fehldiagnosen zu stellen. Nichtsdestotrotz muss man, also es ist wirklich 80% der Frauen haben auch diesen Druckschmerz auf der linken Brust, also es gibt so Studienerhebung, also es ist schon relativ ein Großteil, muss man sagen, der diese Beschwerden schon hat. Somit, wenn das eine Frau hat, dann darf man das nicht verkennen, weil ich habe auch einen Fall im Buch drin, wo eine Frau einfach nur die klassischen Beschwerden angegeben hat und dann dachten die, nee, ist ja eine Frau und Frauen haben ja eigentlich noch andere Beschwerden, dann kann es ja kein Herzinfarkt sein. Also kann man auch wieder nicht fehlleiten, deshalb will ich da Chaos reinbringen. Aber das ist auch eine schöne Abbildung im Buch drin, wo das immer drin steht, welche Beschwerden so typisch sind. Und bei den Frauen wissen wir, sind es meistens mehr als 3 verschiedene Symptome.
Was es ja auch für euch ultra schwierig macht, oder?
Ja, macht es schwierig, aber ich sage dann immer, ein Herzinfarkt können wir heutzutage so gut ausschließen, weil wir müssen nur Blut abnehmen und ein EKG schreiben. Und eigentlich hat man heutzutage in einem modernen Labor in der Klinik innerhalb von 30 bis 45 Minuten die Laborwerte. Und damit können wir mit ziemlich 99%iger Wahrscheinlichkeit einen Herzinfarkt ein- oder ausschließen. Da bestimmen wir so bestimmte Herzwerte, das Troponin. Und wenn das nicht erhöht ist, dann kann man einen Herzinfarkt ausschließen. Ja, dann kann man, je nachdem, wie lange die Beschwerden bestehen, nochmal eine zweite Entnahme machen, eine Stunde später. Mhm. Aber es ist heutzutage, finde ich, ist das nicht schwierig auszuschließen. Mhm. Da gibt's auch so quasi wie so eine Art Schnelltest, auch für die Hausarztpraxen, die haben da auch so Care-Testing, wie wir das von den Corona-Tests kennen. Also, da gibt's auch so Troponin-Schnelltests, die sind auch nicht schlecht. Und also somit kann man das immer ganz gut ein- oder ausschließen. Natürlich muss man dazu aber immer wissen, hat man überhaupt irgendwie ein Risiko für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung? Ne? Also bei der 25-Jährigen total fitten ist es mega unwahrscheinlich, dass die ein Herzinfarkt kriegt, wenn sie da links mal so ein komisches Druckgefühl hat oder beim Atmen irgendwas drückt, ja. Mhm. Aber natürlich die 60-Jährige, die lange schon Bluthochdruck hat, hohe Cholesterinwerte hat und die Beschwerden bekommt, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich deutlich höher. Das, man muss alles im Gesamtkontext natürlich auch achten.
Noch eine Frage. Kann man eigentlich einen Herzinfarkt im Nachgang, also wenn er nicht akut ist, noch feststellen?
Ja, kannst du. Also zum einen sieht man im EKG manchmal Anzeichen einer Narbe, die sich davon im Herzen gebildet hat. Das ist aber dann meistens auch nur, wenn das wirklich ein großer Infarkt war. Aber wir haben das in der Corona-Zeit total oft gesehen, dass die Herzinfarkte übergangen wurden, weil wir hatten ja nichts mehr zu tun auf einmal in der Klinik. Es ist ja keiner mehr gekommen. Aber natürlich gab es weiterhin Herzinfarkte, die haben sich nicht mehr in die Klinik getraut. Und dann haben wir so in dieser Zeit wirklich häufig dann Menschen gehabt, die einfach die Beschwerden halt ausgesessen haben oder sich nicht in die Klinik getraut haben. Und da sieht man dann häufiger mal so bestimmte Veränderungen im EKG oder wo man es auch noch sieht,
Im MRT zum Beispiel, das ist so eine ganz feine Methode, den Herzmuskel zu beurteilen. Da sieht man manchmal so spezielle Veränderungen des Herzmuskels, wo man sehen kann, da war schon mal ein Herzinfarkt. Mhm. Das sieht man aber tatsächlich dann wirklich nur in diesem speziellen Herz-MRT, was auch von Spezialisten ausgewertet werden muss.
Mhm. Höchst spannend. Jetzt haben wir ja viel über die Situation Herzinfarkt gesprochen. Idealerweise kommt es ja gar nicht dazu. Wir können natürlich dein Buch an dieser Stelle absolut empfehlen und für all diejenigen, die bis zum Schluss dranbleiben, wir verlosen heute auch von dir die Bücher, 3 an der Zahl. Da könnt ihr euch dann noch weiter mit dem Thema in der Tiefe beschäftigen. Aber wir wollen ja deinem Leitgedanken folgen, davor anzusetzen. Prävention ist das Stichwort. Jetzt möchte ich nochmal eine zusätzliche Komponente reinbringen. Die Hörerinnen unseres Podcasts sind überdurchschnittlich ambitionierte Frauen, die gestalten wollen. Ja. Stichwort Stress. Erzähl mal, wie verhält es sich mit dem Stress gerade für die weibliche oder fürs Frauenherz?
Ja, das weibliche Herz reagiert halt empfindlicher auf Stress als das Männerherz zum Beispiel. Also das Männerherz wird mehr geschädigt zum Beispiel durch intensiven, zu vielen Sport. Wir wissen ja auch, plötzliche Herzen beim Sport ist auch eher eine Männersache. Ne? Wir erinnern uns an Fälle, die wir gelesen haben in Zeitungen und Fernsehen gesehen haben. Das kriegen wir Frauen. Uns macht Sport, intensiver Sport meist nicht so viel, den Männerherzen schon. Dafür reagieren wir sensibler tatsächlich auf Stress und emotionale Belastungen. Wobei man natürlich Stress nicht über einen Kamm scheren darf. Es gibt ja so ein bisschen positiven Stress, den wir ein bisschen brauchen oft. Ja, so. Genau. Aber gerade der negative Stress und wenn es zu viel Stress ist, ist es halt eben nicht gut fürs Herz, weil das reguliert unsere Stressachse einfach hoch mit Ausschüttung von Stresshormonen. Mhm. Und dadurch werden Entzündungszellen natürlich auch mobilisiert. Und man muss wissen, dass diesen ganzen Ablagerungen in den Herzkranzgefäßen, diese Plaques da drin, das ist reine Entzündung. Ne? Also da ist ganz viel Entzündungsaktivität mit drinnen. Und da ist halt dann diese chronische Hochregulation der Stressachse was nicht gut ist. Vor allem, wenn der Stress dann noch mit Sachen einhergeht, wie zum Beispiel zu wenig Schlaf. Ne? Also Schlaf ist auch die Regenerationsqueen unseres Körpers und unseres Herzens vor allem auch. Da müssen wir schon drauf achten. Dass wir jetzt nicht sagen, wenn man tagsüber Stress hat, aber trotzdem abends gut zur Ruhe kommt und gut schläft, würde ich fast sagen, das ist okay. Aber so wie man sich halt mega gestresst fühlt und das emotional auch sehr einen mitnimmt, dann muss man gucken, dass man irgendwelche Entstressmaßnahmen ergreift, runterzukommen, weil auf Dauer ist es halt nicht gesund fürs Herz.
Ja. Jetzt habe ich mal eine ketzerische Frage an der Stelle, Katharina. Woher weiß ich denn, dass ich zu viel Stress habe? Also will sagen, es gibt ja Menschen, die sind sehr empfänglich für Stress und andere Menschen würden sagen, da ist doch gar nichts los. Ne? Also jetzt Thema Workload. Ne? Mhm. Und die Frage ist, woher weiß ich denn, was körperlich zu viel Stress ist? Da gibt es ja jetzt nicht so einen richtigen Parameter, um das zu identifizieren, oder gibt es den eben doch?
Ja, also ich weiß nicht, sagst ja auch, du trackst mit Fitness-Devices, Smart-Devices. Ja. Also ich tracke auch meinen Schlaf und
machst auch, du Aura oder was machst du da?
Ich habe eine Garmin und ich habe Hoopstrap und da gibt es zum Beispiel einen Parameter, die Herzfrequenzvariabilität, die ganz gut unseren Stresslevel widerspiegelt, also die HRV, ne? Und das ist quasi der Abstand zwischen zwei Herzschlägen, der variiert. Wir haben kein Herz, was wie ein Metronom schlägt, immer gleich, sondern es gibt so eine leichte Varianz von Herzschlag zu Herzschlag, die kann bis zu 100, 120 Millisekunden betragen. Also eigentlich nicht richtig ersichtlich, aber da gibt es eine Mini-Abweichung, weil das Herz wird ja nicht, wir geben dem Herz ja nicht den Befehl zu schlagen, sondern unser autonomes Nervensystem reguliert den Herzschlag, sprich unser Stressnerv, der Sympathikus, und unser Erholungsnerv, der Parasympathikus. Mhm. Und die müssen im Gleichgewicht sein. Also es muss quasi ein gutes Gleichgewicht zwischen Leistungsbereitschaft, also Sympathikusaktivierung, und Regeneration, Parasympathikusaktivierung sein. Und diese Herzfrequenzvariabilität, finde ich, ist ein ganz guter Messparameter, um den individuellen Stresslevel tatsächlich mal zu checken. Mhm. Und das können diese Smart Devices zum Teil heute auch. Wir machen das eigentlich, leiten das aus dem EKG ab. Das ist auch so die adäquateste Methode bei so einem EKG-Gerät. Da liegen die 2 Minuten und dann wird die da ausgespuckt. Aber inzwischen ist das in den vielen Smart Devices auch schon mit drin. Das ist zwar nicht so ganz akkurat, wie man das jetzt mit dem EKG macht, aber ich sage immer,
Trotzdem ist ja, selbst wenn das um 10 Millisekunden abweicht von der eigentlichen richtigen Messung, dann weicht ja jede Messung ab. Damit hast du einen ganz guten Überblick und kannst das ganz gut einordnen, wie die Werte quasi sind. Und wir wissen zum Beispiel, dass Menschen, die eine sehr niedrige Herzfrequenzvariabilität haben, dass die ein zu hohes Stresslevel haben. Die müssen runterkommen von dem Stresslevel, sonst ist es halt ungesund. Und das kann man auch nicht vergleichen. Du hast wahrscheinlich eine andere Herzfrequenzvariabilität als ich, weil jeder hat so sein eigenes Level. Das ist nicht nur von Lifestyle und von deinem Stresslevel, sondern auch ist ein bisschen auch genetisch so ein bisschen bedingt, wie dieser Wert ist. Wichtig ist, dass man halt weiß, ich habe eigentlich immer zum Beispiel einen Wert von 68. Und wenn ich krank bin, sehe ich zum Beispiel bei meiner Uhr dann, das letzte Mal, bevor ich Corona bekomme, habe ich echt in der Nacht vorher, obwohl ich noch keine Symptome hatte, ist meine Herzfrequenzvariabilität, ist die runtergegangen auf 32. Und ich dachte, warum denn? Und es war total spannend. Am Nachmittag habe ich angefangen, Symptome zu bekommen und hatte dann irgendwie Corona. Also und somit, das ist schon ein ganz guter, finde ich schon ein ganz guter Messparameter, um so ein bisschen zu checken, wie ist meine Regenerationsfähigkeit.
Ja. Finde ich total spannend. Und gleichzeitig stellt sich mir die Frage, ich meine, du bist ja jetzt auch schon ein paar Jahre im Job. Früher gab es ja diese ganzen Tools noch nicht. Und auch für all diejenigen, die sagen, ich habe gar keine Lust auf solche Devices oder Tracking. Mhm. Wie kann ich es denn dann verstehen, ob ich jetzt unter einem zu hohen Stresslevel stehe oder nicht? Weil die Frage ist ja das eine nach der emotionalen Empfindung und das andere ist ja aber nach der körperlichen Auswirkung. Verstehst du meine Frage, in welche Richtung?
Es gibt viele, die, wie gesagt, Schlafstörungen sind eine Sache. Dann bei Frauen ist es oft auch Zyklusunregelmäßigkeiten. Ja. Dann ist es Gereiztheit. Das sind halt viele so diffuse Symptome. Manche Frauen haben auch vermehrt Herzstolpern, ne? Dass das Herz stolpert irgendwie und oder mal anfallsartiges Herzrasen. Das ist auch so ein Hinweis darauf, dass es alles vielleicht zu viel Stress ist. Ne? Da sind ganz viele Sachen, die davon beeinflusst werden, auch die Verdauung und so weiter. Ne? Also das ist es reagiert halt auch einfach jeder anders auf Stress. Also ich werde total, wäre total blöd, wenn ich zu wenig zu tun habe, dann komme ich irgendwie auf doofe Ideen. Ich brauche mal so ein leichtes Stresslevel, sonst bin ich irgendwie auch nicht zufrieden, aber ich schlafe total gut. Also ich habe wirklich einen sehr erholsamen Schlaf und wenn ich den aber nicht dann habe, dann bin ich auch zu nichts zu gebrauchen. Ne? Also auch Kopfschmerzen ist ja auch was. Ne? Viele Migräne ist auch tatsächlich so ein Symptom, was von zu viel Stress sein kann. Und natürlich ist immer einfach, alles auf den Stress zu schieben. Will auch gar nicht sagen, dass man jetzt alles auf den Stress schieben kann. Weil,
aber ohne Stress gibt es ja auch nicht. So.
Ja.
Aber ich finde das eine interessante Beobachtung, die du bei dir selbst gemacht hast, dass es Stress auslöst, wenn zu wenig Stress ist oder zu wenig Action. Ist ja auch was, wo man dann einfach...
Also man nimmt ein bisschen Anspruch irgendwie, ne?
Also
ich muss so Leistungen irgendwie bringen, habe ich so das Gefühl.
Voll.
Und wenn ich das irgendwie nicht habe, denke ich, also da muss ich irgendwie abends so einen Kuchen backen, damit ich das Gefühl habe, ich habe
irgendwie
getan, ja?
Man muss sich auspowern, ne?
Ja, und manche verstehen das gar nicht und sagen auch mal, wo hast du denn deine Motivation her? Das habe ich, weiß es auch nicht, aber ich glaube, wenn man das ein Leben lang so war, das ist auch vielleicht schon früher, weil ich so im Halbleistungssport groß geworden bin und irgendwie immer so einen Anspruch hatte, aber eigentlich kommt es mir nur zugute, weil ich wüsste sonst gar nicht, wie ich alles gemanagt bekommen würde gerade.
Ja, voll. Das ist ja auch viel. Du bist ja jetzt gerade noch im Job, gleichzeitig unternehmerisch schon mal loszustarten. Du bist Autorin, du hast ja auch ganz viele Bälle gleichzeitig in der Luft. Und das kann natürlich in totalen negativen Stress ausarten oder halt in so was, was einen anfeuert. Aber ich finde eben das immer so spannend dann, oder ich finde es einfach spannend zu erfahren, was denn die Parameter wären. Und ich merke schon, es ist einfach kompliziert. Und eigentlich geht es dann darum, sich immer besser kennenzulernen und auch Muster zu identifizieren, ne? Und abweichende Muster, um dann genauer sagen zu können, boah, das passt jetzt aber gerade nicht zu meiner Verfassung zum Beispiel.
Mal so ein Stresstagebuch zu führen und mal aufzuschreiben. Ja. Irgendwie ist das so ein Cluster, dass das irgendwie immer in der Zyklusphase kommt, dass es schlecht geht. Womit hat das zu tun? Ich habe eine Zeit lang immer sonntags schlecht geschlafen, weil ich wusste, montags treffe ich auf jemanden da, den ich in der Klinik vielleicht nicht so mag. Ne? Also so, und dass man das erkennt und dass man, ich glaube, das ist aber auch was bei Frauen oft erst wir müssen uns erstmal so ein bisschen kennenlernen. Das mit zwischen 20 und 30 hätte ich das gerne mal gehabt, diese.
Ja, ich auch, Katharina. Keine Chance.
Es hätte mir sehr viel erspart in meinem Leben.
Ja, voll.
Aber das ist wirklich ja was, was man so ein bisschen erst auch lernt und vor allem, dass man auch lernt, was tut mir denn jetzt gut? Ne? Mhm.
Hinlegen ist nämlich auch nicht immer die gute Variante. Ne? Also das habe ich auch immer gedacht, so ja, ich bin total fertig, dann muss ich am Wochenende irgendwie, keine Ahnung, nochmal einen Mittagsschlaf machen oder so, um wieder klarzukommen. Nee, tut mir aber einfach nicht gut. Ich baue Stress anders ab, dann irgendwie durch einen langen Spaziergang oder weiß ich nicht.
Für manche ist es dann irgendwie ein Schal stricken, für die anderen ist ein Treffen mit Freunden, das sage ich auch immer, vergesst bitte sozialen Kontakte nicht. Wenn ihr auch irgendwie so das Gefühl habt, ihr seid jetzt nur noch einsam, das ist ja, mit Einsamkeit ist ja so schädlich auch fürs Herz wie 15 Zigaretten pro Tag. Mhm. Wenn ihr euch nur noch einsam fühlt, weil ihr nur noch für die Arbeit lebt, ist es auch nicht gut. Deshalb achtet auch auf eure sozialen Kontakte. Mhm. Wir sind zwar alle super vernetzt heutzutage, aber echte Freunde sind total wichtig und die muss man pflegen. Dann kann wirklich so ein Abend, finde ich, mit Freundinnen oder Freunden was total total
lebensverlängerndes sein.
Ja, das macht, finde ich, so glücklich und dann auch wirklich, egal was man isst oder was man trinkt, Hauptsache man hat da jetzt Spaß an dem Tag oder an dem Abend und genießt es aber einfach. Ne? Und ich glaube, das muss man aber auch mal haben, erstmal die Erkenntnis, was ist es, was mir gut tut. Und wie gesagt, manche laufen in die Küche, backen Kuchen und entspannen dabei. Manche kochen, manche telefonieren mit der besten Freundin, während sie draußen spazieren. Manche ackern sich auf ihrem Peloton-Bike ab. Also es ist halt, jeder ist unterschiedlich. Eine Yoga-Einheit tut auch vielen gut. Das tut mir auch gut, aber ich muss mich sehr aufraffen für sowas. Mhm. Ruhig tatsächlich müsste ich öfter machen. Aber wichtig ist, rauszufinden, was ist es jetzt?
Mhm. Ist das auch das sozusagen der aus deiner Sicht wichtigste Hack, um langfristig einfach ein herzgesundes Leben zu führen?
Ja, ich glaube schon, weil ich meine, wenn wir uns angucken, die ganzen Centenarians, die irgendwie 100 Jahre alt sind, da in den ganzen Blue Zones, die tracken bestimmt nicht ihre Herzfrequenzvariabilität und gucken, was sie machen. Ich glaube, da ist ganz viel auch Einstellung, Lebensfreude. Mhm. Sicherlich ist da auch ein bisschen Genetik dabei, aber viel weniger, als wir denken. Und wissen, was einem gut tut und was einen glücklich macht. Und wenn das mit 90 Jahren noch von irgendeinem Turm ins Meer springen ist, dann just do it und mach das, ja, was dich jetzt irgendwie glücklich macht und was dir gut tut. Aber sicherlich muss man schon gewisse Art von Herzpflege machen und sich irgendwie einigermaßen schon gesund leben und machen, aber halt die Einstellung dahinter ist auch total wichtig.
Ja, das trifft auch wunderbar. Ich hatte ja vorhin erzählt von hier meiner Nennoma mit 98. Beschreibst du genau sie gerade? Die einfach mit Freude und mit Schaffenskraft nach wie vor durchs Leben geht.
Hm? Ja. Ja, ich finde das total beeindruckend. Wir waren auch da neulich in der Schweiz und da wanderte so eine alte Dame so einen Schneewanderweg lang und wir haben uns da echt schwer getan und die ist da mit so Stöcken lang und dann stand sie da, weil es bergunter ging. Dann habe ich gesagt, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Da guckte sie mich an, sagte, nein, sie ist 94, sie schafft das noch alleine. Ich so,
super.
Also ich dachte, wie cool, ne? Weil sie läuft jeden Mittag, weil sie will da hinten hin in dieses Restaurant und isst da irgendwie ihr Rösti mit keine Ahnung was. Und da dachte ich, das ist ihre Aufgabe. Cool, ne? Also ich meine, weil ich dachte, oh Gott, hoffentlich steht da alles irgendwie nicht runter, aber die ist angekommen. Also weil wir waren dann nachher auch in diesem Restaurant, die kam dann da an, 10 Minuten später. Und dann dachte ich, ja, super, ne? Ich meine, irgendwie was einem Spaß macht, was einem Freude macht, was einen am Leben hält. Und das ist ja auch oft der Grund, warum Familien einem auch Kinder einen Jungen halten und so weiter, eine Aufgabe haben im Leben, die einen glücklich macht.
Ja, das ist der Schlüssel zu ganz vielen Dingen, das glaube ich auch. Ich würde gerne noch mit dir spielen, Katharina. Eine Runde Quick and Dirty, das geht so. Ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz. Wie klingt das für dich? Macht das Stress?
I do my best.
Gut, alles klar. Los geht's mit der ersten Frage. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war?
Die Geburt meines ersten Kindes.
Was liest du gerade?
Ich lese gerade natürlich immer wieder in meinem Buch und dann lese ich aber auch noch mein Buch, das Buch, das heißt, aber meiner Tante hat's geholfen. Ist auch sehr gut.
Was ist dein persönlicher Kraftort? Der Wald. Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten 2 Jahren?
Das Buch zu schreiben. Hm.
Wer hat dich in deiner Karriere am meisten unterstützt bisher?
Mein Mann.
Welche Situation in deiner bisherigen Karriere würdest du heute ganz anders angehen als damals?
Das ist wirklich eine schwierige Frage, weil so viele Sachen waren, dass man das gar nicht sagen kann, wo ich was anders machen würde. Was ich insgesamt anders machen würde, ich würde mich nicht mehr so unterordnen und mutiger sein von Anfang an. Ich habe mich da doch, als ich ganz jung war, mit 25 immer sehr, ich habe mich nicht getraut, laut zu sein. Also das wären so Sachen, die ich jetzt anders machen würde, mich mehr zu trauen, meine Meinung zu sagen. Ja.
Was war dein größtes Learning in den letzten 6 Monaten?
Wer deine echten Freunde sind und wer deine unechten Freunde sind.
Ui. Mhm. Mhm. Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das?
Es gibt gerade so viele schreckliche Sachen auf der Welt, gell? Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen muss. Ich möchte keine Kriege mehr haben. Mhm. Ich möchte keine Terrorangriffe mehr haben, keine schrecklichen Messerattacken auf unschuldige Menschen. Ich möchte so vieles nicht mehr haben, was gerade alles passiert.
Mhm. Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin?
Ich finde, Feminismus ist oft so ein bisschen schlecht, bei uns ein bisschen negativ belegt, habe ich immer so das Gefühl. Ich glaube aber schon, dass ich feministisch bin, weil ich für meine Frauenrechte einstehe und da auch total mich für einsetze, auch irgendwie andere Frauen stark zu machen und denen gutes Vorbild zu sein. Deshalb glaube ich schon, dass ich was Feministisches habe, ja.
Danach kann nichts mehr kommen. Liebe Dr. Katharina Hamm, vielen, vielen Dank für deine Gedanken hier und für all diejenigen, die sagen, ja, ich möchte auch was für mein Herz tun. Ihr seid genau richtig hier. Schreibt uns eine Mail mit der Begründung, warum es genau das richtige Buch für euch ist, an hello@teamnushu.de. Und dann wählen wir in Kürze die Gewinnerin aus. Das Ganze läuft bis Mitte Februar und jetzt bedanke ich mich erstmal. Vielen Dank an dich, Katharina. Und wir sind ganz gespannt, wie es für dich weitergeht, auch mit deiner Praxis. Lass uns wissen, wo wir dich dann finden können.
Ja, vielen Dank für das Gespräch. Ja, die Praxis wird es in Bad Nauheim geben. Das ist schon auf jeden Fall klar.
Downtown. Und für all diejenigen, die in Frankfurt immer wieder beruflich sind, vielleicht ist das mal ein Check-up wert dann. Katharina, wann geht's los?
Im Mai.
Im Mai, die Daumen sind gedrückt, die Vorbereitungszeiten sind ja immer die aufregendsten, ne? Bis es dann endlich losgeht.
Ja, es geht richtig zur Sache gerade, aber es macht Spaß. Ich bin sehr gespannt und habe eine freudige Aufregung in mir.
Ich drücke dir ganz fest die Daumen. Vielen Dank, Katharina. Tschüss. Vielen Dank dafür, dass du uns heute dein Ohr geschenkt hast. Wenn du wieder von uns hören möchtest, dann lass uns gerne ein Abo da. Und dann heißt es wieder Nushu Female Business Zeit. Bis dahin wünsche ich dir eine richtig gute Woche. Rock'n'Roll und alles Gute. Tschüss.